Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Aus Ihrer Perspektive, vorwiegend geht es um die Städte Hamburg und Berlin. Und beginnen tut der Roman mit der Situation von Lucy, eine junge Frau Mitte 20 in Berlin, die ein Problem hat, weil ihr Bruder verschwunden ist, und sie versucht, sich zu erinnern an eine Situation 20 Jahre zuvor, wo sie glaubt, dass diese Situation der Ursprung seines Verschwindens ist. Und ich beginne mit dem Beginn. Berlin, Dezember. Lucy. Nach Hause möchte ich. Dieser Satz war in mir, Simon, heute Morgen, als ich aufwachte und nicht mehr wusste, was geschehen war. Nichts wusste ich mehr, nichts von dir oder mir oder irgendjemandem sonst. Nur dieses diffuse Gleiten gab es, wenn man sich in den Tag hineinarbeitet, aus Träumen heraus oder Drogen. Und etwas mitnimmt. Ein Bild, eine Stimme, einen Satz. Überall weiß, als ich aufblickte, makellos weiß. Eine Art grundloses Existieren. Es zog einen Schmerz nach sich. Der Schmerz war wie etwas, das ich einmal gekannt, aber irgendwann vergessen hatte. Weiß. Weiß Licht, weiß Farbe. Der Satz blieb. Er glühte weiter in dieser blendenden Gleichgültigkeit, die alles erfüllte, außen wie innen. Aber nach einer Weile, die eine Sekunde gewesen sein könnte oder eine Stunde, dachte ich, nein, nicht weiß. Nicht weiß ist das, sondern grau, gräulich, eine glatte Fläche. Und je länger ich sie betrachtete, desto mehr veränderte sie ihre Struktur, wurde porös, löste sich schließlich auf in Helles und Schattiges. Und später oder gleich taten sich diese feinen Linien auf, ein Netz von Linien, und in den Ecken weiteten sie sich aus, zu Rissen. Und während ich all das sah, war klar, ich bin das, Lucy. Nach Hause möchte ich. Dann begriff ich, das ist die Decke meines Zimmers. Ich liege im Bett. Das Zimmer muss ausgemalt werden, dringend. Stopp, falsch. Es dauerte, bis ich fähig war zu erkennen, was falsch war, worum es ging. Darum ging es, um meinen Körper. Mein Körper war nicht mehr da. Keine Schwere von Armen und Beinen, kein Kopf im Kissen, keine Zunge, keine Zähne im Mund. Das war das Seltsamste. Dieses Nichts. Nur mehr aus zwei Augen bestand ich, die nach oben starrten und die Decke des Zimmers betrachteten, mit dem abgebrochenen Stuckkranz aus Lorbeerblättern in der Mitte. Von einem Lorbeerblatt hing ein Faden, ungefähr 3 Meter über mir. Ein grauer, von fahlem Licht erhellter, zarter Strick. Du bist verschwunden, Simon. Das ist die Wahrheit, der ich mich stellen muss. Ich kann mich nicht mehr im Nebel verstecken und Lisa die Nächte und die Morgen rauben und die Tage verbringen, irgendwie. Jetzt ist es genug. Alles ist getan, was man tun muss, wenn ein Mensch verschwindet. Alle Welt sucht nach dir, Simon. Es ist Anfang Dezember und Lisa sagt, seit deinem Verschwinden sei es immer wärmer geworden. Im Oktober noch lagen die Leute an der Spree in T-Shirts herum. Sommerwinde fegten durch die Straßen und alles schwitzte in den Mänteln und Jacken. Papier, Mützen, Staub, Plastiktüten, selbst Glasscherben, der ganze Müll flog auf. Nur der Hundedreck blieb natürlich kleben. Ich sehe dich vor mir, grinsend, Hauptstadt der Hundekacke. Das schien wochenlang so zu gehen. Erst jetzt, seit einigen Tagen, ist das Wetter so, wie es sein soll. Ich stehe am Fenster und sehe hinaus. Es wird Winter. Weihnachten wird kommen. Das Wort ist wie ein schriller Ton. Er schmerzt in den Ohren. Mein Herz schlägt so, dass ich die Hand darauf lege. Ich summe und singe idiotischerweise Happy Birthday to you. Als Kind hat das geholfen manchmal. Ansingen und summen gegen etwas, das irgendwie falsch ist. Als Kinder haben wir es nicht gemerkt, dass es in unserer Familie anders war. Es gab ja das ganze Trara mit Lichterketten und Adventskranz und Baum und Geschenken, all die Nervereien, dieses Du wolltest doch noch und wo sind denn wieder diese? Und es gab die stillen Momente, den Lebkuchenduft und die Schränke voller Geheimnisse. Aber später haben wir es wohl gespürt, vielleicht ab 10, 11. Es war etwas zwischen den Erwachsenen, etwas Ungreifbares. Vielleicht hatte es mit ihren Blicken zu tun, die im Kerzenlicht nach innen zu kippen schienen, vielleicht mit ihren langsamen Bewegungen, mit denen sie Kekse anrichteten oder den Schnee von den Schuhen klopften. Alles schien ihnen schwer zu sein und alles war darauf ausgerichtet, es uns nicht merken zu lassen. Aber das weiß ich jetzt erst. Weihnachten. Ich sage das Wort so lange vor mich hin, bis es ganz leise, ganz weit weg ist von mir. Hamburg, 20 Jahre zuvor, mittags. Lorenz. Lorenz sah durch die Terrassentür, sah Lucy und Simon hinterher, wie sie eifrig um die Ecke stapften, ihren Schneeabenteuern entgegen, hellrosa und dunkelblau. Still war es, so lautlos, dass er schon dachte, etwas stimme nicht mit seinen Ohren. Und auch die Augen mussten sich gewöhnen. Der Schnee hatte den Garten neu modelliert. Als gäbe es die gewohnte Welt aus graubraunen Beeten, dem Rasen und der Linde nicht mehr, den Pappeln hinten, diese ganze handfeste Angelegenheit aus kompakten Formen. Und wo war die grüne Bank unter dem Ahorn? Lorenz sah hinein in dieses diffuse Licht, in dieses Helle, das keine Abgrenzung kannte. Keine noch so feinen Linien zeigten den Übergang zwischen Garten und Nachbarsgrundstück. Keine Sonne sorgte für Schatten und Kontrast. Der Himmel war von einer milchigen Undurchsichtigkeit und die Kinder verschluckt vom Weiß. Aber ein Juchzen drang von draußen zu ihm. Erleichtert atmete Lorenz auf. Sie kreischten. Er strich über seinen Pullover. Seine Handfläche berührte in Brusthöhe etwas Verkrustetes. Ach das, ja, ich muss... Er horchte hinaus. Wäre der Schnee doch einige Tage früher. Helene, das wusste Lorenz, hätte ihre Hand vor den Mund gelegt und die Augen geschlossen. Schneeweihnachten sind richtige Weihnachten. Das war immer ihre Meinung gewesen und nun wurde es für sie also nachträglich auch dieses Jahr ein gelungenes Fest. Andererseits ein wenig besorgt, dachte er an den Dachboden, den er vor einigen Wochen aufgesucht hatte, nach dem ersten Schneefall. Wenn wir wieder allein sind, dachte Lorenz, Helene und ich, dann würde er hinaufgehen und den Rest Schnee beseitigen, der sich am Boden unter dem Dach angesammelt haben würde, das würde zu schaffen sein. Und wenn es schlimm käme, was er dumpf ahnte, müsste er eben jemanden zu Rate ziehen, aber das war etwas, das er nun nicht weiterdenken wollte. Alles zu seiner Zeit. Wo war seine Brille? Lorenz schnupperte würzigen Tannenduft. Einige Meter weiter stand der Baum voller Strohsterne und glänzender Äpfel, die Helene wie jedes Jahr mit Speck eingerieben hatte. Wie hatte Arnold als Kind gesagt? Weihnachten wohnt der Baum bei uns. Arnold. Er sah seinen erwachsenen Sohn vor sich, schlaksig, eine Hand in der Hosentasche, prüfender Blick aus kristallgrauen Augen, Helenes Augen, Knubbelnase, dichtes, kurzgeschnittenes Haar. Nahm er die Brille ab, überraschten seine nun größeren Augen mit einem Kranz schwarzer Wimpern. Er war jemand, den man in der Menge übersah, keiner, der einen Raum betrat und alle blickten hoch. Hat auch viel Gutes. Manchmal aber, das musste Lorenz sich eingestehen, hätte er sich mehr Mumm in Arnold gewünscht. Wehr dich doch auch mal, Junge. Seine eigenen Worte klangen ihm im Ohr, viele Jahre her, wenn ihm wieder mal von Kämpfen berichtet worden war, den üblichen Schulhofrandalen, die Arnold regelmäßig als Geschlagener verlassen hatte. Er dachte an Helenes Blick, den sie bekam, wenn sie den Abstand zwischen Lorenz und Arnold fühlte, als hätte jemand den Glanz ihrer Augen weggeknipst. Er hatte ihr nie sagen können, dass er das wortlose, Jahr um Jahr sich beschleunigende Auseinanderdriften zwischen Vater und Sohn mit hemdsärmeliger Tapferkeit nahm, soll vorkommen, kommt in den besten Familien vor. Seine Hand strich über die Maserung des Cembalos, an dem er soeben vorbeikam, die Freude seiner späten Jahre. Er summte einige Takte, die er vor Weihnachten geübt hatte. Schwingt freudig euch empor, bereitet die Wege, bereitet die Bahn. Ärgere dich, o Seele, nicht. Bachs Musik war Trost beim Erwachen, das, worauf er sich schon beim Einschlafen am Vorabend am meisten freute. Ein Schatz, den er erst ausgraben hatte müssen, am ersten Vormittag seiner Rente. Damals war er in den Keller gestiegen und hatte nicht lange nach dem Erbe seiner Mutter suchen müssen. Die Kiste voller Noten war zwar etwas staubig gewesen, aber vollständig. »Ich klimpere jetzt ein bisschen«, sagte Lorenz seither jeden Morgen nach dem Frühstück zu Helene, die daraufhin nickte und alle Türen zum Wohnzimmer schloss, damit er sich in Ruhe ärgern konnte über die Ungelenkigkeit seiner Finger und seinen dummen Kopf, der die Koordination nicht mehr richtig schaffte. Lesen und spielen gleichzeitig. Übermorgen würde er sich wieder an die Noten setzen, wenn die Kinder aufgebrochen waren. Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust. So könnten sie der plötzlichen Stille im Haus beikommen, Helene und er. Pling, pling, plong. Er summte und sah nur verschwommen den Gabentisch, an dem er nun vorbeitappte, griff in etwas Weiches, Schneefarbenes. Das musste ihr neuer Kaschmirpullover sein und jetzt... Pff. Lorenz presste den Handrücken, zog Luft durch die Zähne. Die Ecke des Fotoalbums, wie dumm. Wo hatte er nur wieder diese verdammte Brille hingelegt? Er tappte zwei Schritte nach vorne, ging durch die Wohnzimmertür hinaus in den Vorraum. Erreichte das Treppengeländer, da war es. Seine linke, schmerzfreie Hand umfasste das glatte Holz. Er blieb stehen, schloss die Lider. Jetzt wurde es ungemütlich. Berlin, Dezember. Lucy. Schon merkwürdig, so ein stiller Hinterhof. Nichts tut sich. Niemand kommt, niemand geht. Die Vögel schlafen, schwarze Striche im Baum. Kann sein, dass da unten die Ratte stöbert beim Müll. Manchmal ist sie abends zu sehen im Hoflicht, ein rasender Schatten, der irgendwohin verschwindet. Nachdem sie morgens weg waren, Lisa und Samir, kamen Bilder aus dem Nebel in meinem Kopf, schoben sich langsam vor und wurden klar. Ich brauchte einige Zeit, um zu begreifen, dass die Bilder zu einem bestimmten Tag gehörten. Und dann war plötzlich alles scharf gestellt. Jener Tag im Oktober, an dem mich nichts gewarnt hatte, und, wenn ich mein Leben so überblicke, Simon, muss ich sagen, wieder einmal nicht. Wieder war ich unvorbereitet gewesen, dumm und ahnungslos, so wie man meistens dumm und ahnungslos ins Unglück tappt, an einem Vormittag beispielsweise, der für mich ein ganz gewöhnlicher und doch besonderer Vormittag gewesen war, ungefähr 10 Uhr. Ich hatte einen speziellen Geschmack im Mund, meine Haare hatten gerochen nach Film und es war mir egal gewesen, dass es 10 Uhr war, meinetwegen hätte es 18 Uhr sein können oder 38. Ich höre mein Kichern, weil mich etwas kitzelte am Bauch. Es klingelte, es kitzelte an der Hüfte, an der Seite hoch in meine verschwitzte Achselhöhle. Ich fuhr auf, warf ein Kissen und schrie, weiche. Es klingelte und ich lachte und schüttelte meinen Kopf. Wer klingelte denn jetzt an einem Montagvormittag, an dem eine Klassikvorlesung soeben ohne mich stattfand? Wieland, Herder, Schiller, Goethe. Und kichernd robbte ich mich auf von meinem zerwühlten Bett, lief über die lichtbesprenkelten Dielen durch die ganze goldhelle Wohnung und hätte mit einem schrägen Blick zurück in mein Zimmer zwischen den Decken und Kissen einen blonden Haarschopf sehen können. Sven. Ich tanzte über die Dielen in meinem nackten, irgendwie brennenden Körper, den ich nur halbwegs mit einem nicht mehr ganz sauberen Handtuch vom Boden neben dem Bett bedeckt hielt, der Haustür entgegen, hinter der die Postbotin wartete oder irgendjemand, der sich geirrt hatte, in der Tür. Jemand, der offensichtlich im Begriff war, gleich durchzuknallen, so Sturm läutete er oder sie. Und nichts passte weniger in diesen Vormittag als dieser Temperaturabfall, dieser Eishauch, der mir entgegenkam, als ich die Tür mit einem Schwung öffnete und Vera vor mir sah, ihr bleiches Gesicht, ihren Arm, mit dem sie sich am Türstock festklammerte, und die weißen Lippen, zwischen denen dieser tonlose Satz hervorgepresst wurde, den ich erst viel später begreifen konnte. Simon ist weg. Die langen Flure sah ich plötzlich wieder, die Neonröhren, unter denen wir gegangen waren, die Büros, in denen Vera, Arnold und ich auf Plastikstühlen gesessen und Polizeibeamte uns Gläser voll Wasser auf die Tische gestellt hatten. Ihre Fragen, ob du politisch aktiv seist und wenn ja, in welche Richtung, dröhnen mir noch im Ohr. Wie dein Verhältnis zu Waffen sei, ob du dich eventuell radikalisiert haben könntest. Die Nächte mit den schmerzenden Fingern und Augen fielen mir wieder ein. Unzählige Leute, die deine Freunde sind oder waren und schrieben, sie wollten helfen, sie würden alles tun, es gäbe da noch diese Foren und Websites und jene Links. An die Bilder erinnere ich mich wieder, die in alle Netzwerke rund um den Globus geschickt wurden und jeder Klick, jede Fingerkuppenberührung, so kam es mir vor, führte zu dir all die Informationen, die andere ins Netz gestellt hatten und die du nicht verhindern hattest können. Überall waren Bilder und Sätze über dich, Sätze von dir, zum Greifen nah. Simon Gitarre spielend, Simon mit iPod, Simon auf irgendwas nachdenklich runterschauend, Simon in Badehose auf eine Palme kletternd, auf dem Surfbrett, schöne Grüße aus Neuseeland, New York, Vietnam. Und dann mochte ich gar nicht weitersehen, denn untrennbar mit deinen Bildern ist dieses verbunden, das ich am liebsten löschen würde, das ich gerne im Nebel zurückgelassen hätte. Sven, wie er vor mir steht, groß, mit hochgezogenen Schultern, die Hände in den Hosentaschen vergraben, unter unseren Füßen Blättermatsch, eine Feuchtigkeit, die von den Sohlen hochkriecht und die mich frösteln lässt, wenn ich den Blick auf ihn richte. Sven mit seinem traurigen, ratlosen Gesicht. An jenem lauwarmen Novembernachmittag am Lietzensee, das Gerippe des Funkturms vor uns, traten wir unter den Ahornbäumen, deren grellgelbe Blätter um unsere Köpfe segelten, von einem Fuß auf den anderen und wussten nichts zu sagen. Und nun sehe ich, wie meine Hand hochgeht und in der Luft zwischen uns stehen bleibt, wie Sven mein Gelenk hält und langsam loslässt und die Hand zwischen uns abwärts gleitet wie ein fallender Vogel in Zeitlupe. »Lass mich«, sagte Sven, »bitte«. Und ich spüre seinen überraschend festen Griff an meiner Hand noch immer, Ich starrte auf die Hand, die sich doch gerade noch in seine Haare vergraben hatte wollen und die früher noch als mein Kopf verstand, es ist vorbei. Ich setze mich in den Schaukelstuhl. Ich wärme meine Füße abwechselnd an den Innenseiten der Schenkel. Alle Socken sind im Wäschekorb, wie ich feststelle. Mir graut vor dem, was kommt. Ich hasse den Waschcenter, das Geschleppe dorthin, den ewig schmierigen Boden, das Gemisch aus Waschmitteln, feuchter Luft und dem Mief der Penner, die mit den Bullaugen sprechen, hinter denen sich alles dreht. Vielleicht ist es übertrieben, aber ich finde es einen Eingriff in die Privatsphäre, mit der wehrlosen Wäsche anderer Leute zu reden. Nachdem du verschwunden warst, Simon, kam ich einmal zu spät und ein Berg BHs und Slips lagen in einem Korb. Dass es meine Unterwäsche war, erkannte ich an dem einen roten Spitzen-BH, der herunterbaumelte und dessen Träger im Dreck lagen. Ich fauchte den Typen an, der auf der Pritsche vor meiner Maschine saß und demonstrativ nach draußen sah. Ich bin, sagte er gelangweilt, ohne mit dem nach draußen sehen aufzuhören, als ich fertig war mit meinem Geschimpfe, dreimal die Woche hier, Tussi. Er hatte meine Unterwäsche aus der Maschine gerissen, mit seinen dreckigen Pranken, weil ich 2 Minuten nach dem Ende der Waschzeit gekommen war. Hatte ich mich je ohnmächtiger gefühlt? Er war nicht viel größer als ich. Ich gruselte mich vor seinem Filzbart und den schwarzen Fingernägeln. Am meisten aber gruselte ich mich vor seiner Verachtung. Niemand sonst war da, nur die Maschinen mit ihren monotonen Geräuschen. Ich stopfte meine teilweise saubere Unterwäsche in die mitgebrachten Tüten und heulte den ganzen Weg nach Hause wie ein kleines Kind. Was für eine Demütigung! Was hatte er für einen Unsinn geschwafelt? Und ich war nicht schlagfertig genug gewesen. Lisa sah mich abends prüfend an. Vielleicht hat er eine Art Heimrecht verteidigen wollen, meinte sie und schob sich eine Gabel Spaghetti in den Mund. Ich legte mein Besteck beiseite, verschränkte die Arme. Ehrlich gestanden, geht mir ihr Verständnis für die Erniedrigten und Beleidigten dieser Welt manchmal zu weit. Ja, Simon, wir hatten, wenn ich nur lange genug überlege, auch Gemeinsamkeiten. Wir mochten es beispielsweise zu backen. Hände in Mehl, Eigelb, Zucker. Der Duft von abgeriebener Zitronenschale, das Auslecken der Schüssel. Manchmal mit Arnold und mit Großmama. Mit Vera hieß das Backen Nudelwalker-Festspiele. Gemeinsam erfolglos waren wir in der Haustierfrage, wobei uns schon die Tiergattung wieder entzweite. Ich Katze oder Kaninchen, du Hund oder Schlange. Es wurde dann ein Hamster, der uns allerdings bald entkam. Nie haben wir sein Schicksal in der Dankelmannstraße in Erfahrung bringen können. Beide enttäuschten wir Großvater gleichermaßen, obwohl er es verbergen wollte. Es war einfach nichts zu machen. Uns fehlte jegliches musikalische Talent. Ich hole mir aus Lisas Kommode warme Socken. Sie sind blau und weich und duften. Die Farbe erinnert mich an das DDR-Blau von Großvaters Cembalo, wie sehr er es geliebt hatte. Und niemand wollte es haben. Nach seinem Tod. Hamburg, 20 Jahre zuvor. Die Besucher. Es schneite. Es schneite aus einem maßlos freigebigen Himmel, der der Stadt, der Landschaft etwas hinzufügte, das sie schon vergessen hatte. War es jemals so still gewesen? Selbst das Brüllen der Schneepflüge verschluckte die Flockenflut, senkte ihre Stille auf alles, was noch meinte, rennen und fahren und produzieren zu müssen, und schloss ihre Decke hinter den Räumgeräten, sauber und sacht. Was sah jener alte Mann in seinem besten Anzug, der sich in dieser Vormittagsstunde im Flugzeug beim Landeanflug vorbeugte? Er sah, wie eine ganze, bis zu ihren äußersten Rändern bedeckte Stadt zur Ruhe gebracht wurde, zum Versinken. Er fasste die Person neben sich am Arm und deutete hinaus. Nichts mehr war von den Bauernhöfen mit den Ställen und Weideflächen zu erkennen. Nur mehr eine Ahnung waren die unter Naturschutz stehenden Wälder, aus denen kein Elch röhrte, kein Habicht sich aufschwang und jedes Ehrendenkmal für die Krieger verschwunden war. Allein an ihren Umrissen waren die Häuser mit den großen Grundstücken noch kenntlich, die Marktplätze und Pferdekoppeln jedoch schon untergegangen, Einkaufszentren, Fabriken, jeder Kirchturm sanft erstickt. Kurz vor dem Aufsetzen des Flugzeuges auf der Landebahn, ein Rutschen auf Seife, starrten die beiden auf den Monitor und versäumten so das Feldballett der Antennenmasten. Im wirbelnden Weiß wirkte es, als tanzten Kristalltürme auf den Feldern hintereinander her, und nur wenn man ein Fernrohr zur Hand gehabt hätte, wären die Leitungen zwischen den Masten auszunehmen gewesen, schwingende, weiß gepuderte Schnüre. Der alte Mann, der aus dem Flugzeug in Fuhlsbüttel ausstieg, an den lächelnden Stewardessen vorbei, fühlte plötzlich, wie etwas in seinem Inneren ruhig wurde. Nun konnte er nicht mehr zurück. Er war da und er würde diese Aufgabe bewältigen. Vielen Dank.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Renate Zimmermann. Ich bin Bibliothekarin in der Bezirkszentralbibliothek Mark Twain in Berlin-Marzahn und ich leite dort eine Schreibwerkstatt für Jugendliche. Drei meiner Schreiberlinge, wie ich immer sage, sitzen hier an meiner linken Seite. An meiner rechten Seite sitzt Tanja Steinlechner, die ich auch gleich noch vorstellen werde. Warum sitzen wir heute hier? Wir haben einen Schreibwettbewerb ausgelobt zur IGA, der Internationalen Gartenausstellung, die jetzt im April 2017 in Berlin-Marzahn beginnt und bis Oktober läuft.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.